Heute Morgen saßen wir. Schaute nach der Andacht, die ich so jeden Morgen bekomme, und fing an zu lesen. Stopp, sagte Rita, das ist doch deine Predigt. Ich sagte, nein, das ist nicht meine Predigt, das ist die Andacht für heute. Die habe ich erst heute bekommen. Und vielleicht, wenn der eine oder andere denkt, stopp mal, das ist ja das Thema von gestern, Männerfrühstück, dann darf ich euch auch trösten und sagen, die Predigt war schon am Donnerstag fertig geschrieben. Und das Thema, was wir gestern im Männerfrühstück hatten, war aus der Andacht von gestern. Nicht, dass ich sie schon vorher gewusst habe, letzte Woche. Und so möchte ich mit euch heute nachdenken, was mich die letzten 6, 8 Wochen intensiv bewegt hat. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, über das stärkste Gebet der Welt. Jesus hat gegen Ende seines Lebens hier auf Erden, bevor er gekreuzigt wurde und wo er in einer scheinbar ausweglosen Situation steckte, gebetet. Und das Gebet, das Jesus betete, war einzigartig. Und das ist mein erster Punkt. 3 außergewöhnliche Jahre waren vorüber, in denen Jesus lehrte, in denen Jesus Wunder tat, in denen er einfach Menschen heilte. Und nun wandte sich das Blatt gegen ihn. Er sollte gekreuzigt werden. Und dass es so enden würde, hatte mit verschiedenen Menschen zu tun. Zuerst waren dort die religiösen Lehrer. Sie waren neidisch auf seine Beliebtheit oder auf die Beliebtheit Jesu und fühlten sich von seiner Macht und seiner Autorität bedroht. Sie hassten ihn förmlich. Dann war da der Judas, der für 30 Silberstücke Jesus verriet und er selbst schließlich Selbstmord begann. Als Jesus dem Prozess gemacht wurde, war da Pilatus dabei, der Gouverneur der römischen Provinz Judäa. Und er scheute sich vor einer Entscheidung und versuchte einfach mit allen Mitteln die Verantwortung für das, was geschah, sich zu entziehen. Und da war da Herodes, der machtvolle jüdische, ja, man könnte im Grunde genommen sagen, machtlose jüdische König. Pilatus hatte Jesus zu ihm geschickt, um von ihm eine zweite Meinung einzuholen. Doch Herodes machte sich über Jesus lustig, verspottete ihn, verlacht. Und da waren da die Hohepriester und die Schriftgelehrten. Sie standen daneben und beschuldigten Jesus massiv der Gotteslästerung. In Jerusalem waren viele Menschen zusammengekommen zum Passafest. Sie wurden von der politischen Verantwortlichen angestachelt, Jesus Hinrichtung zu folgen. Kaltblütig schrien sie in der Menge, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Barabbas nicht zu vergessen. Der berüchtigte Verbrecher, der seine Freiheit auf Jesu Kosten erlangte. Und bei Jesus Verhaftung waren da auch, oder Kreuzigung waren auch einige Soldaten anwesend. Sie gehorchten blind den Anweisungen ihrer Befehlshabern, als sie die Nägel durch den Leib Jesu hindurch ins Kreuz schlugen. Sie warfen das Los um seine Kleider und verspotteten ihn. Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Und schließlich waren auch wir da, du und ich. Alle Menschen, die jemals gelebt haben, waren am Kreuz. Und wir alle sind verantwortlich für das, dass Jesus nach Golgatha gebracht wurde, um gekreuzigt zu werden. Er starb an der Seite von zwei Verbrechern. Zwei gewöhnliche Verbrecher, die am gleichen Tag auch hingerichtet wurden. Schon am Anfang der Geschichte zwischen Gott und Mensch hat sich der Mensch von Gott abgewandt, dem Gott, der ihn geschaffen hat, wandte er den Rücken zu. Die Beziehung zu Gott zerbrach, so kam der Tod in die Welt. Unsere Sünden veranlassten den Vater dazu, den einzigen, ja, möglichen Rettungsplan in Bewegung zu setzen, die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wiederherstellen konnte. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und das war der größte Preis, den er bezahlte für uns Sünder. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Und es war seine Liebe, die ihn dort am Kreuz hielt. Es gibt niemand auf der Welt, weder vorher noch seitdem, der solch eine schreckliche, ja, Ungerechtigkeit erlitten hat. Niemand anders hätte jemals ein größeres Recht gehabt, wie er zu sagen, es ist unfair. Es ist einfach unfair. Was hat Jesus getan? Er betete. Er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, das ist das stärkste Gebet, das jemals gesprochen wurde. Jesus vergab nicht nur persönlich jeden Einzelnen, der mitverantwortlich für sein Leben oder für sein Leiden am Kreuz war, sondern er bat auch Gott, dass Gott selbst ihnen vergeben möge. Gott zu bitten, dass er vergibt und dass unter diesen Umständen, das war wohl, was Jesus meinte, als er sagte in Lukas 6, Vers 28, segnet, die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Jesus trat beim Vater für diejenigen ein, die ihn verfolgt hatten. Sie sollten in den Genuss der Vergebung, der Freude und der Befreiung von allen negativen Verstrickungen, von allen in einer Beziehung mit Gott selbst in Reinen kommen. Jesus, der alle Verbitterung, Zorn und Rache den Rücken kehrte, als er den Vater bat, all denen zu vergeben, die zu seinem Tod beitrugen. Was für ein Mensch, was für ein Gott. Vielleicht sagst du, das kenne ich doch schon alles. Das habe ich schon so oft gehört. Mag sein, und da will ich dir auch recht geben. Aber dir fehlt wahrscheinlich eins. Genauso wie es mir oft fehlt, die Vergebung. Mag sein, aber beim Vergeben fehlt es dir und mir so oft. Und so kann Gott mir und dir auch nicht vergeben. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Die Notwendigkeit eines vergebenden Herzens. Es ist unmöglich, Gott zu bitten, dass er denen vergibt, die uns verletzt haben, ohne dass wir ihnen zuerst selbst von Herzen vergeben. Jesus sagte, wenn wir denen, die uns verletzt haben, nicht vergeben, dann wird unser Vater im Himmel uns auch nicht vergeben. In Matthäus 6, Vers 15. Es mag uns vielleicht überraschen. Überraschen, dass so etwas in der Bibel steht. Da wir doch den Weg der Versöhnung so oft gehört haben. Dass Jesus kam, um für uns zu sterben, damit wir erlöst werden. Und das stimmt. Gott möchte uns doch bestimmt vergeben, meinen wir so oft. Ja, das möchte er auch. Aber er lässt uns auch die Wahl und er wird die Entscheidung, die wir treffen, nicht überstimmen. Wenn wir uns entscheiden, denen, die uns verletzt haben, nicht zu vergeben, begeben wir uns unter deren Kontrolle. Wenn wir unter ihrer Kontrolle sind, sind wir auch nicht frei für Gott, die Heilung und die Befreiung selbst zu erleben. Wenn Jesus nicht all denen vergeben hätte, die ihn verletzt hatten, hätte dies seine Beziehung zum Vater mit Sicherheit enorm verändert. Wenn wir Gott unsere eigenen Sünden bekennen, uns aber weigern, andere zu vergeben, bitten wir Gott, etwas für uns zu tun und sind nicht bereit, es für andere zu tun. Und das ist Heuchelei. Jesus erzählte ein Gleichnis von einem Diener, der 1 Million Schuld vom König erlassen wurde und der sich dann aber weigerte, seinen Nachbarn von einem sehr geringen Schuldbetrag freizusprechen. Der König warf den Diener ins Gefängnis, bis er den ganzen Betrag zurückzahlen konnte. Jesus sagte, dass diejenigen, die sich wie dieser Diener verhalten, nie die Freiheit kennen werden. In Matthäus 18, ab Vers 21. Jesus sagt uns sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Er wusste, wenn ein verbittertes Herz unser Handeln gegenüber denen bestimmt, die gegen uns sind und uns vielleicht sogar schlimme Dinge antun, dann werden wir uns selbst schaden, weil wir uns von diesen Menschen ein Leben lang negativ binden lassen. Er wusste, wenn wir dieses Lebensprinzip ignorieren, dann wird die Haltung genauso viel Schaden bei uns anrichten wie das ursprüngliche Vergehen. Er wollte aber, dass wir davon frei sind. Frei von den Zwängen, frei von der Last, die uns in unserem Alltag bedrückt und mit uns geht. Nun, wenn wir andere wirklich vergeben haben, werden wir in der Lage sein, das Gebet Jesu, das er uns gelehrt hat, auch zu beten. Vater, vergib ihnen. Von Herzen zu beten. Andere zu vergeben ist der erste riesige Schritt, der zu unserer vollkommenen Befreiung führt und der den Schmerz in unserem Herzen frei macht. Ein dritter Aspekt, der dazugehört. Es braucht Veränderung von innen her und eine Bereitschaft zu vergeben. Wir sind gefragt. Wir sind gefragt, andere zu vergeben, die uns Schmerz, Ärger zugefügt haben. Auch wenn wir vielleicht unschuldig waren. Für manchen Streit oder für manchen Ärger können wir etwas dafür, weil wir darin involviert waren oder uns vielleicht einfach eingemischt haben. Die Dinge werden uns verfolgen in unseren Beziehungen. Unser Leben und uns runterziehen, belasten. Ja, sie werden uns die Freude am Leben rauben und uns hindern, dass wir frei leben können. Befreit in Christus. Selbst habe ich das erlebt. Und erlebe es immer wieder, wie es einen frei macht, auch wenn man unschuldig in einer Sache verwickelt war. Als Kind wurde ich mit 8 Jahren, war ich einfach am falschen Ort zur falschen Zeit. Wurde geschlagen, wurde missbraucht und einiges mehr. Es hätte jeden treffen können, damals. Und das hat mir Leid, Schmerz zugefügt, wo ich jahrelang zu kämpfen hatte. Es hat mich einfach belastet. Ein Teil meiner Kindheit, ein Teil meiner Jugend, ein Teil meines Erwachsenseins geraubt. Und der Teufel hatte den Fuß in der Tür und konnte mir immer wieder einflüstern, du bist nichts wert. Du wirst es zu nichts schaffen im Leben. Bis ich die Sachen anfing aufzuarbeiten. Im Erwachsenenalter. Schritt für Schritt vergeben habe den Tätern, die mir den Schmerz zugefügt haben. Und ich weiß noch, als Kind habe ich geschrien. In der Situation und gebetet, Herr Jesus, ich bin doch dein Kind, beschütz mich. Wo bist du? Und das hat mein Leben geprägt. Es hat aber mein Leben auch belastet. Weil ich Wut, weil ich Gräuel, weil ich einfach Bitterkeit den anderen gegenüber in meinem Herzen trug. Ich konnte nichts dafür. Ich war klein. Am falschen Ort zur falschen Zeit. Aber ich musste lernen zu vergeben. Vergebung erleben, vergeben lernen, Heilung erleben, frei sein von der Last. Ich durfte die Heilung von Gott, dem Vater, in Jesus Christus erleben. Obwohl ich schon viele Jahre Christ war. Und dennoch habe ich unter dieser Sünde gelitten. Und diese Last und dieses Flüstern des Teufels hat mich ständig runtergezogen. Ich weiß nicht, was dich vielleicht hält. Ich weiß nicht, was dich vielleicht runterzieht oder vielleicht fertig macht. Bitte um Vergebung. Vergib denen, die es dir vielleicht angetan haben. Und bring es zu Jesus. Der vierte Punkt, die Macht des Gebets und des Vergebens. Jesus sprach, Vater, vergib ihnen. Und ich denke, das ist das stärkste Gebet. Es verwandelte unsere Beziehung zu Gott. Es setzt Kraft des Heiligen Geistes frei in unserem Leben. Es stellt unsere Seele wieder her. Es öffnet die Tür für Gottes Heilung. Es verwandelt unsere Beziehung zu anderen Menschen. Es befreit uns von der Last, die andere Menschen uns auferlegen, durch ihr Verhalten oder das Problem der Vergangenheit. Manche von denen, die mir den Schmerz zugefügt haben, haben sich noch nie entschuldigt. 2 von denen sind bereits tot. Und sie werden es nie können. Und trotzdem liegt es bei mir, den anderen zu vergeben. Keiner von uns kann dieses außergewöhnliche Gebet wirklich beten, bis wir gelernt haben, so zu beten, wie im Vaterunser es steht. Andere für das zu vergeben, was sie uns angetan haben. Und manchmal müssen wir erst uns selbst vergeben, bevor wir andere Menschen vergeben und ein Segen sein können. Mir kommt da ein Beispiel oder das Ereignis von Stephanus in den Sinn. Der erste christliche Märtyrer lernte diese Lektion des Vergebens sehr gut. Er hatte seine Ankläger gegenüber solch eine vergebende Einstellung, dass er, als er zum Tode gesteinigt wurde, betete, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Es ist so wichtig, dass wir lernen, mit dieser Einstellung zu leben. Und zwar in unserem ganz normalen Alltag. Nicht erst dann, wenn wir wie Stephanus in eine extreme Situation kommen und dieses erstaunliche Gebet von Herzen beten lernen. Das könnte uns das, für uns das Wichtigste sein. Es ist Gottes Generalschlüssel, der speziell dafür geschliffen worden ist, um die Tür zu den hartnäckigsten Problemen in unserem Leben zu öffnen und uns Befreiung zu schenken. Die Vergebung des Vaters ist grenzenlos. Aber sie ist nun an der Bedingung auch geknüpft. Und durch die Bedingung auch zugänglich, dass wir andere ihre Schuld vergeben. Sollten andere ihren Platz verlassen und in unserem Gelangen uns verletzen, uns kränken, uns Leid zufügen, so müssen wir ihnen vergeben, wie auch Gott uns vergeben hat. Ich las vor 6 Wochen etwa ein Büchlein über das Gebet. Und in diesem Büchlein war ein Beispiel oder eine kleine Geschichte erzählt oder niedergeschrieben. Ein junger Junge stand auf dem Heuhaufen. Und der Vater sagte zu ihm: Spring herunter. Und er überlegte nicht lange, sprang runter. Und in dem Augenblick, wo der Junge, der Sohn, sozusagen runtersprang, ging der Vater einfach ein paar Schritte zur Seite. Und der Junge klatschte etwa 4 Meter in die Tiefe auf sein Gesicht. Er wurde schwer verletzt. Mit Prellungen, Verletzungen, innerliche Verletzungen. Und später sagte er: Ich werde meinen Vater nie vergeben für das, was er mir angetan hat. Er war im Krankenhaus, hat viele Verletzungen erlitten, fing an zu leiden an Asthma. Und das Asthma hat ihn 40 Jahre begleitet. Bis er zu dem Punkt kam, wo er vergeben konnte. Und ab dem Zeitpunkt war sein Asthma verschwunden. Und die Geschichte wurde 10 Jahre später aufgeschrieben. Und zu dem Zeitpunkt war er immer noch frei von Asthma. Was Vergebung auslösen kann, wenn wir bereit sind zu vergeben. Es kann uns körperlich heilen, aber vor allem innerlich. Frei machen, befreit mit Jesus zu leben. Ich komme zum 5. Punkt. Jesus in der Mitte zu haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus spricht Gott als Vater an und macht dadurch deutlich, dass er ganz und gar auf Gottes Seite steht und als Gottes Sohn handelt. Was ihm hier widerfährt, widerfährt Gott selbst. Der Schmerz, den er aushalten muss, ist Gottes Schmerz. Wissen Jesu Peiniger nicht, was sie tun? Sehr wohl werden sie sich im Klaren darüber gewesen sein. Dass sie einen, ja, im Grunde genommen Aufrührer kreuzigen, der die öffentliche Ordnung gefährdet. Doch sie wissen wohl nicht, dass sie mit Jesus Gott kreuzigen. sich an ihrem Schöpfer vergreifen und ihre Macht missbrauchen. Und so bittet Jesus für die um Vergebung, die blind dafür sind. Jesus bittet Gott, dass er sie nicht zur Rechenschaft zieht, sondern ihnen die vielleicht letzte Chance zur Umkehr schenkt. Er bittet Gott um offene Arme für die Menschen, die ihm das Leben nehmen. Er bittet, ja, um Liebe für die Sünder und einen neuen Anfang. Und das ist auch das, was Gott von uns möchte. Und ich möchte zum sechsten Punkt kommen und den letzten. Vergebung hat Konsequenzen. Vergebung, wie Jesus sie uns gewährt, hebt das Gesetz im Grunde genommen, würden wir sagen, auf. Das Gesetz Auge um Auge und Zahn um Zahn. Wollte man 77-fache Vergeltung, so ordnet Jesus 490-fache Vergebung an. Wir lesen, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihm: Herr, wenn dein Bruder oder deine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihn verzeihen? 7-mal? Jesus antwortete: Nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal in Matthäus 18, Vers 21 und 22. Ich denke, hinter dieser hohen Zahl an Vergebung, Bereitschaft steht die Tatsache, dass wir jeden Tag gegenseitig unendlich viele kleine und größere Verletzungen erleben oder uns zugefügt werden. Aber dass wir immer wieder bereit sein sollen, zu vergeben. Jesus möchte uns davon befreien. Er möchte uns davon befreien, die Verletzung mit uns zu tragen und Vergebung gegeneinander aufzurechnen. Er möchte uns ermutigen, aus seiner Vergebung zu leben und selbst eine Vergebungs- oder eine Haltung zu haben oder einen Tag zu bringen an Vergebung. Eine unbegrenzte Vergebungsbereitschaft. Und diese Haltung werden wir nur leben können, wenn Jesus uns die Kraft dazu schenkt und mir mit ihm die unendliche Freude, ja, erleben lässt, dass uns vergeben worden ist. Wie leben wir Vergebung? Ich möchte mal 4 zitieren, Missverständnisse zu diesem Thema. Vergebung ist Verstehen. Wenn ich nachvollziehen kann, warum mir jemand etwas Schlimmes angetan hat, kann ich es entschuldigen und vergeben. Doch Vergebung geht über Verstehen hinaus. Sie ist gerade da gefragt, wo wir nicht mehr verstehen können und es nicht zur Entschuldigung kommt. Ein zweiter Aspekt: Vergebung erst, wenn der andere sich ändert. Wer mich verletzt hat, muss beweisen, dass er es nicht wieder tun wird. Solange das nicht geschieht, werde ich an meinem Schmerz festhalten. Vergebung ist unabhängig von der Haltung des Schuldners. Es geht um das Ausmisten im eigenen Stall, um die Freiheit, meine eigene Seele zu erfahren und zu erleben. Von den Rachengefühlen, von dem Hass, von den Wunden, die ein anderer oder eine andere mir zugefügt hat. Vergebung greift auch, wenn andere oder andere schon gestorben sind und mich nie oder mir nie um Entschuldigung fragen werden. Ein weiterer Aspekt: Vergebung ist vergessen. Sobald ich eine Verletzung vergessen habe, kann ich von Vergebung reden. Gott, der uns zuerst vergeben hat durch Jesus Christus, leidet nicht an Demenz und hat einfach unsere Treulosigkeit vergessen. Er weiß genau, wie wir uns verhalten haben und vergibt uns trotzdem. Vergebung setzt auch bei uns gerade da an, wo wir nicht vergessen können und die Erinnerung an den Vorfall uns immer noch zum Zittern bringt. Da heißt es, sich entscheiden. Entscheiden, ganz bewusst zu vergeben. Vergebung ist Versöhnung. Erst wenn wir uns wieder in die Arme fallen und einen neuen Anfang machen, ist wirklich vergeben worden. Vergebung hängt nicht davon ab oder ist nicht davon abhängig, dass alles wieder so wird wie früher. Die Versöhnung hängt von mindestens zwei Personen ab. Vergebung nur von einer. Vergebung vollzieht sich in einem unterschiedlichen langen Prozess. Verletzungen, die über eine lange Zeit geschehen sind, werden eine längere Zeit brauchen, um vergeben zu werden. Im Vergebungsprozess werden wir oft drei Situationen durchlaufen. Und die möchte ich noch zitieren. Erstens eine Entscheidung. Die Vergebung beginnt mit einer Entscheidung, meinen Gegenüber zu vergeben. Das ist eine reine Willenssache und kann auch gegen die Gefühle getroffen werden. Sie basiert auf dem Wissen um Jesu Vergebung und der Erkenntnis, dass mir Jesus selbst vergeben hat, damit ich andere vergeben kann. Die Entscheidung hat zur Folge, dass ich auch alle Rachenfantasien bewusst darauf verzichte. Meine Gedanken und Tagträume, die mich vielleicht kontrollieren. Und das kann ich, indem ich sie vielleicht aufschreibe. Und den Namen XY reinsetze. Und die Schuldaufforderung, nein, indem ich unterschreibe und das Datum setze, vergeben. Neues Wahrnehmen. Nach einer Zeit wird sich mein Blick und mein Gefühl verändern. Ich bin nicht mehr fixiert auf meinen Schuldner. Ich nehme nicht länger ausschließlich die Schuld an ihm oder ihr wahr, sondern sehe sie auch in anderen Zusammenhängen. Und das hilft uns loszulassen. Loszulassen und nicht festzuhalten. Nicht zu verbittern. Nicht Gräuel oder Hass in unserem Herzen zu pflegen. Und dann drittens, Gutes wünschen. Ich kann für die Person beten, ich wünsche ihr alles Beste, dass sie mit Gott im Reinen ist und in seiner Vergebung leben darf. Ich habe keine negativen Gedanken mehr, auch nicht im unkontrollierten Augenblicken. Ich kann sie einfach segnen. Jesus hing am Kreuz. Er war am Ende seiner Kräfte geschundet, gefoltert, verhöhnt. Seine Ankläger hatten ihm Unrecht angetan und ihr Unrecht nicht eingesehen. Sie hatten sich nicht geändert und Jesus hatte nichts von ihren Gräueltaten vergessen. Aber er betete für sie: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das dürfen wir auch. Amen. Ja, danke, Herr, dass du uns vorgelebt hast, was Vergebung bedeutet. Danke, Herr Jesus, dass du es gelebt hast, durch und durch. Und danke, Herr, dass du es dir wünschst, dass wir auch den Menschen um uns herum vergeben. Ob wir nun selbst schuld sind oder andere, es spielt keine Rolle. Du möchtest, dass wir uns selbst vergeben, dass wir andere vergeben und dass wir von dir Vergebung erhalten. Und darum bitte ich, Herr, egal wie groß das Problem oder der Schmerz sein mag, schenk du uns die Kraft zu vergeben. Amen.